Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir wieder zwei interessante Musikalben dabei und natürlich ein alkoholfreies Bier in unseren alkoholfreien Sommerwochen. Das bekommt ihr zu hören, wenn ihr uns im Internet hört. Und zwar nach unseren News der Woche, eine Rubrik, die immer noch keinen richtigen Namen hat. Also rettet uns, sonst
die Rubrik ohne Namen.
Die News der Woche. Oder so, die Rubrik ohne Namen.
Die Rubrik ohne richtigen Namen.
Ron. Das Thema. Punkt. Also, was hören wir heute? Wir hören The Lumineers mit Automatic. Wir hören also Indie-Folk, schon lange nicht mehr gehört, Folk-Pop. Außerdem gibt es Louise mit Confessions. Da sind wir dann eher im Dance-Pop-Disco unterwegs. Und für alle, die uns im Internet hören, wie gesagt, gibt es ein alkoholfreies Bier heute, nämlich ein IPA von Riedenburger, das Dolden 0. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Wir haben schönes Feedback bekommen und liebes Feedback von der lieben Caroline. Das war sehr schön. Wir haben ein bisschen über Hoffnung diskutiert und sie hat sich zu Youngblood geäußert und zu einem Cover, was ihr ganz besonders gut gefiel, was ich schon wieder vergessen habe. Ich weiß gar nicht, was war es
noch? Linger, ja. Genau.
Linger, genau. Von Cranberries. Linger war es, genau. Ursprünglich von den Cranberries und das hat Youngblood wohl auch mal nachgesungen. Wusste ich auch noch nicht, kenne ich gar nicht, muss ich nochmal nachhören. Also auf jeden Fall sehr schön, freuen wir uns sehr. Seid auch ihr wie Caroline und kommentiert uns. Und wenn ihr das gemacht habt, liked uns, teilt uns oder besternt uns, was man so machen kann. Keine Ahnung, was man da wo, wie auch immer machen kann. Das wäre auf jeden Fall cool. Das kann man ja überall machen, egal ob nun bei, weiß ich nicht, Apple Podcast oder bei Spotify oder weiß ich nicht wo überall. Man kann uns folgen bei Blue Sky und bei Mastodon. Ja, woanders sind wir ja nun nicht mehr, aus guten Gründen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann freuen wir uns über ganz viele Kommentare und Gedöns. So, wir beginnen diese Sendung mit The Lumineers und dem Album Automatic. Und diese Band besteht aus 5 Menschen. Es ist eine US-amerikanische Folk-Rock-Band aus Denver, das liegt in Colorado. Und es gibt diese Band tatsächlich bereits seit über 20 Jahren. Es ist ihr 5. Album. Es erschien im Februar 2025, also zum Zeitpunkt dieser Sendung in diesem Jahr. Die Songs hingegen entstanden innerhalb eines Monats in den Utopia Studios in Woodstock im Bundesstaat New York, mit dem Konzept spontan und unmittelbar zu arbeiten. Das scheint so ein bisschen neben dem introspektivischen neuer Trend zu sein, dass man das alles so spontan und direkt und weiß ich nicht was macht. Inspiriert wurde das Ganze wohl von der Beatles-Doku Get Back und Springsteens Album Nebraska. Produziert wurde das Album von David Barron und Simone Felice zusammen mit der Band selbst. Ja, schöner Folk-Indie mal wieder, ne? Mhm.
So ist das. Und genau das ist mein Pluspunkt und meine Kritik an diesem Album.
Was?
Ich bin einfach. Ich bin also leider immer direkt auf der Seite des Künstlers, wenn ich diesen Nullerjahre Indie-Pop, Indie-Folk, Indie-Rock-Klang höre. Das ist einfach so was Ikonisches aus der Zeit, die mich musikalisch geprägt hat. Ist ein bisschen wie bei mir wie New Metal oder Pop-Punk. Hm. Egal, wie schlimm man es macht, es ist halt immer irgendwie, ich versuche es immer zu verteidigen.
Okay.
In diesem Fall ist das natürlich nicht schlimm. Aber es hat natürlich direkt einen Platz nahe meines Herzens bekommen, einfach des Genres wegen, des Klangs wegen. Und dieses spontan aufgenommene, was ja durchaus auf diesem Album auch relativ karg wirkt, relativ minimalistisch oft, viel Stille, hat etwas Tolles, etwas, was man häufig vermisst. Ich verstehe auch so ein bisschen diese Gegenbewegung gegen dieses absolut überproduzierte, mit wahnsinnig komplex produzierte, was ich ja teilweise auch sehr mag, aber was natürlich auch irgendwie ein Trend ist, von dem ich verstehe, dass gerade Musiker, die sich eher im Indie-Bereich sehen und vor allem in diesem, was damals mal Indie hieß, heute verschiebt sich dieser Begriff ein bisschen, dass die genau dagegen auch ein bisschen versuchen zu arbeiten, kann ich auf jeden Fall respektieren und genieße ich auch zu hören. Das macht nämlich durchaus Spaß zu hören in dieser Unmittelbarkeit. Dieses Gefühl, mit ein paar Musikerfreunden im Wohnzimmer zu sitzen und sie spielen dir ihren neuen Song. Das hat was. Und es sind natürlich auch gute Songs, hier und da auch mal eigentlich ganz lustige Songs oder zumindest lustige Momente auf diesem Album. Und da, wo sie es als Stilmittel benutzen, diese Stille, diese Unmittelbarkeit, diese Nähe, finde ich es richtig gut. Was es dadurch manchmal wird, ist ein bisschen langweilig und ich fand die Songs auch ein wenig zu gleich. Also ich würde die Songs auf diesem Album eher einzeln hören und gerne mal eine, keine Ahnung, in passende Playlists oder so packen, Mixtape, wie auch immer, als das Album so am Stück zu hören, denn da war es mir ein bisschen zu viel vom Gleichen. Ja, das ist allerdings auch schon alles, denn ich finde, hier gibt es nichts wirklich Schlechtes dran, außer dass es relativ gleichförmig ist und das ist okay. Kann man so machen.
Ja, ich habe gelernt, dass dieses Album ein bisschen direkter sein soll als die davor. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von The Lumineers noch gar nicht so viel gehört. Musste mich da erstmal so ein bisschen reinarbeiten und dementsprechend ist es auch persönlicher und unmittelbarer als die Alben zuvor. Der Fokus wurde wohl sehr auf Emotionalität gesetzt und auf musikalische Klarheit. Gut, nehmen wir mal so hin. Es geht um das Thema zu viel Aufmerksamkeit. Es geht um Überstimulation, um Identitätsverlust, es geht um Fake News, aber auch um Themen wie Humor, Verletzlichkeit und moderne Ängste. Es geht um Selbstzweifel, Beziehungsfragen, mentale Belastungen und das oft mit einem, wie ich finde, sehr hübsch ironischem Unterton. Das alles wird hübsch verwoben mit eingängigen Melodien, hier und da auch mit ein paar hymnischen Momenten. Musikalisch bleibt Automatic ganz klar das, was Lumineers auch vorher gemacht haben. Ich habe mich da so ein bisschen reingehört. Erweitert aber das musikalische Spektrum, weil wir haben jetzt außer diesen akustischen Gitarren, Klavier, Mandoline und Percussion, die das musikalische Fundament für dieses Album auch bilden. Dadurch klingt alles sehr handgemacht, warm und offensichtlich war es das ja auch bewusst so gemacht, ähnlich wie auch bei Dan Mangan. Das ist halt bewusst so, naja, so rau belassen worden oder bewusst so produziert worden, wollen wir mal sagen. Etwas, was wir in diesem Jahr auch schon öfter hatten. Es scheint, dass die Menschen sich nach ehrlicher und authentischer Musik sehen. Das scheint so ein bisschen das zu sein. Ansonsten hört man so ein paar Streicherarrangements und Synthesizerflächen. Und das setzt dann doch so ein paar dezent andere ja, Töne und andere Geschichten noch hinzu. Es gibt so ein paar elektronische Beats, alles schön dezent im Hintergrund. Und das sorgt ein bisschen, naja, für mehr Weite und Modernität auf diesem Album. Typisch für dieses Album sind diese hymnischen Refrains, die ich sehr mochte. Das sind tolle Melodien und tolle Refrains, die man sehr leicht im Kopf behalten kann. Da sind so ein paar Ohrwürmer dabei, finde ich. Man wird immer mal wieder an Travis erinnert, finde ich, vielleicht auch so ein Teil, ein bisschen an Al Jay. Einfacher, aber emotional aufgeladene Akkordfolgen. Es gibt ganz viele sogenannte Call-and-Response-Elemente. Und jetzt kommt wieder das, was kommen muss, was nämlich auch anders ist als auf den Alben davor. Na, ja, genau. Manche Stücke sind sehr viel stärker ins Introspektivische gehend. Das haben wir doch auch oft schon gehört in diesem Jahr. Ist interessant, dieser Trend. Man arbeitet mit ein bisschen längeren Spannungsbögen. Das ist auch ganz schön. Man hat sehr viel laut-leise Kontraste. Es wird immer wieder die Stimme gewechselt zwischen der normalen Singstimme und diesem und dieser Kopfstimme. Das ist auch schön. Es gibt sehr intime, leise Strophen und die werden dann von diesem üppigen, fast schon stadiontauglichen Refrains abgewechselt. Das ist auch cool. Ich mochte das alles sehr gerne. Ja, das ist ein bisschen Springsteen, ein bisschen Mumford & Sons, ein bisschen ja, Of Monsters and Men, auch ein bisschen Conor Oberst, ein bisschen Phoebe Bridgers in den ruhigeren Passagen. Das ist alles so ein bisschen schön gemischt, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und insgesamt, finde ich jedenfalls, gelingt diesem Album eine sehr hübsche Balance zwischen den Folk Roots, die die Band ja nun mal ganz klar hat und wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, ich habe die Alben davor ja so ein bisschen gehört, da war es noch sehr viel ausgeprägter, ohne diesen ganzen Synthesizer-Kram und so. Aber es ist halt auch eine gehörige Schippe Pop dabei. Und dann sind wir wieder bei diesen eingängigen Melodien, die ich schon erwähnt habe. Das ist cool. Also einerseits bewahren The Lumineers ihre Nähe zum Lagerfeuer und andererseits öffnen sie mit diesem breiten musikalischen lyrischen Feld völlig neue Felder. Und das ist eigentlich sehr geil. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Album. Ich hatte sehr viel Freude an diesem Album. Und es ist auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, durchaus auf die ein oder andere Liste bei mir gekommen. Ja, dieses Album ist im Jahre 2025 erschienen und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Für mich läuft das sehr schnell. Also es war echt knapp vorm Rennt, aber angesichts dieses wirklich sehr starken Musikjahres bleibe ich hier beim sehr schnellen läuft.
Ja, für mich rennt dieses Album und ich bin mir sogar sicher, dass das eine Rolle spielen wird am Ende des Jahres. Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe das natürlich auch sofort gekauft, ist ja klar. Musste ja wieder sein.
Sehr gut.
Also, wir haben gehört Automatic von The Lumineers und es gab ein Läuft von Jenny und ein Rennt von mir.
Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Wir kommen zu Louise und Confessions. Louise kennt der eine oder die andere vielleicht noch als Mitglied der britischen Popgruppe Eternal. Ist schon eine Weile her. Sie veröffentlicht nun aber ihr fünftes Soloalbum hat es veröffentlicht im Mai 2025. Es ist ein erstaunlich selbstbewusstes Tanzpop, New Disco und Funk-Album mit, also hier sind einige Synthesizer mehr im Spiel als bei den Lumineers. Streicher gibt es hier und da. Es gibt ganz viel House. Inspirierte Passagen und produziert haben unter anderem John Shave, jemand namens Emnek vielleicht, ich konnte leider nicht rausfinden, wie man es tatsächlich ausspricht, und andere zeitgenössische Produzenten, die dem Ganzen ihre Stempel aufsetzen. Ja, mal was ganz anderes, immer wieder Funk. Ne? Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so einen Disco-Pop hatten, außer Kylie Minogue. Das
Kylie Minogue, genau. Ja.
Ja, genau. Und das war auch richtig gut.
Richtig, ja. Ich weiß gar nicht, kommt da nicht auch demnächst? Egal, ich weiß es gar nicht. Ja, stimmt. Hier haben wir es nämlich genau mit so einem Album zu tun. Mit einem Album aus dem Bereich Dance Pop, New Disco und Funk. Wir hören also sehr präsente Synthes, wir hören Streicher-Samples, wir hören von House-inspirierte Beats. Louise selbst nennt das euphorische Pop-Dance-Hymnen. Es sind energiegeladene Stücke mit einer ganzen Schippe Selbstbewusstsein. Außerdem gibt es sehr, sehr gute Hooklines. Es gibt satte Grooves und das alles mit sehr viel musikalischem Selbstbewusstsein. Mit sehr viel Selbstverständlichkeit, das Ganze. Ist aber nicht unanspruchsvoll, bloß weil es Dance Music ist. Überhaupt nicht, gar nicht. Also Tanzfläche trifft hier wirklich auf anspruchsvollen Pop. Das ist schon sehr, sehr cool. Es gibt Ambient-Hymnen. Auf der einen Seite, es gibt sehr tanzbare Funkbeats, auf der anderen Seite, die Songs sind emotional und energetisch, natürlich, ist ja klar, wenn man auf dem Dancefloor unterwegs ist. Die Produktion kommt ohne Schnick und Schnack aus, das ist auch ganz gut. Sie ist sehr modern, das heißt natürlich auch sehr direkt und sehr nach vorne, dabei aber nie überkandidelt, das ist gut. Lyrisch haben wir es mit dem Wiederfinden der eigenen Stärke nach Krisen und Neuanfängen zu tun. Typisch ist das wiederkehrende Ich bestimme, wer ich bin, Ding. Das ist eine klare Absage an jegliche Art der Fremdbestimmung. Camus würde jubeln. Es gibt aber auch verletzliche, intime Momente auf diesem Album. Es handelt von emotionaler Zerrissenheit zwischen Nähe und Distanz. Hatten wir in diesem Jahr auch schon öfter. Es geht um die Befreiung durch Tanz, Körperlichkeit und Musik. Auch das hatten wir schon mal. Es geht also um Lust, Energie und Sinnlichkeit. Aber nicht rein hedonistisch, sondern als Ausdruck von Selbstbehauptung. Also darum, ein Selbst zu sein, würde Kierkegaard sagen. Louise präsentiert sich offen, verletzlich und direkt. Und klar, direkt ohne viele Metaphern ist dann auch die Sprache auf diesem Album. Dadurch wirken die Songs insgesamt sehr nachvollziehbar. Wir haben es also mit Empowerment-Hymnen zu tun, die einen leise und sehr balladig und sehr reflektiert und die anderen eben dancefloorig und voller Selbstbewusstsein. Und natürlich erinnert das alles, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, immer mal wieder an Kylie Minogue, auch was die Stimme angeht hin und wieder.
Ja.
Aber auch der Rest ist immer mal wieder Minogue-ish, wenn man so will. Es ist ein großes Kompliment, also das ist ein größeres Kompliment, kann ich diesem Album gar nicht machen, weil ich bin Riesenfan von Kylie Minogue. Und wenn ich sage, dieses Album erinnert mich an Kylie Minogue, ist das wirklich ein größeres Kompliment, kann ich ein Dance-Album eigentlich gar nicht machen. Also mir hat dieses Album sehr viel Freude gemacht.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Es ist so euphorisch und man denkt, also auf den ersten Blick könnte man auch sagen, ja, okay, guter Pop, nett und sie singt da irgendwie so von Liebe und keine Ahnung. Aber wenn man hinhört, ist es ja tatsächlich, du hast es schon gesagt, es ist irgendwie emotional, ehrlich, es ist direkt, es sagt, was es sagen möchte, ohne viel drumrum. Und das ist ja, wenn man dann genauer hinhört, auch tatsächlich musikalisch gar nicht so unkomplex. Also Pop hin oder her, aber da geht schon eine Menge vor sich, da kann man eine Menge finden. Das hat dann doch echt Spaß gemacht. Habe ich auch erst nicht erwartet von einem so discoigen Pop-Album, dass sich das dafür eignet, auch wirklich sehr oft zu hören und immer wieder etwas Neues zu hören. Das ist schon toll gemacht und toll produziert. Und weil das Album im Jahre 2025 erschienen ist, wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, dieses Album hat jetzt von mir ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft bekommen.
Ja, da schließe ich mich direkt an. Es war sehr viel, für mich sehr viel abwechslungsreicher als Automatic. Aber natürlich, also beides richtig gute Alben, sehr unterschiedliche Stimmung, beide toll gemacht. Und doch finde ich, beide sind ein schnelles Läuft. Deswegen auch hier Louis Confessions mit Läuft. Das heißt, Aua. Es gab
Aua? Knallhart, Jenny.
Ja, ich bin heute mal knallhart. Passiert ja nie oft. Nein. Also ich überschwemme eigentlich beide mit Lob, aber stelle sie trotzdem nicht aufs Podest. Das ist ganz schön gemein von mir. Wir haben also gehört Confessions von Louis und es gab ein sehr schnelles Läuft von Thorsten und ein sehr schnelles Läuft von mir. Mhm. Und damit kommen wir zu unserem unbenannten Rubrik mit irgendwas, was uns diese Woche mal beschäftigt hat. Und das ist der Kaffee. Also ich weiß nicht, an welchem Tag meines Lebens mich Kaffee noch nicht beschäftigt hat.
Ist das so?
Also seit ich, glaube ich, 14 bin oder so, es ist ja ganz schnell abwärts gegangen mit mir. Und
abwärts gegangen gleich?
Ja, ich glaube, die Abhängigkeit ist relativ früh eingetreten, bevor ich wissen konnte, was mit mir passiert. Aber es gibt natürlich auch einfach so viel guten Kaffee.
Ja.
Warum ist dir Kaffee diese Woche gerade so durch den Kopf gegangen?
Ich weiß gar nicht, warum der mir durch den Kopf gegangen ist, weil ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, es gibt so viele unterschiedliche Arten, Kaffee zu genießen, Kaffee aufzubrühen, die einen nehmen, die stellen so ein, wie heißt diese, Bialetti auf die Herdplatte, andere wiederum machen es mit der Kaffeemaschine, wiederum Dritte haben einfach nur einen Wasserkocher und haben Instant-Kaffee. Also es gibt ja 12.90 oder French Press oder weiß der Geier, was es nicht noch alles gibt. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, Kaffee zu genießen, mit und ohne Filter und weiß ich, was nicht noch alles. Und ich bin irgendwann mal dahinter gekommen, Mensch, Kaffee ist eigentlich ein krasses Getränk. Und es gibt eine neue Studie, deswegen bin ich drauf gekommen. Kaffee ist wirklich gesund. Und das ist sehr schön, also in Maßen genossen natürlich wieder, ne? Also wie immer, ne? In Maßen, alles in Maßen. Ne? Denkt immer an Aristoteles, denkt an Camus und so, immer schön maßvoll. Und deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, weil ich dachte, über Kaffee haben wir überhaupt noch nicht gesprochen in dieser Sendung. Und Kaffee ist, glaube ich, also für mich ist das ein essentieller Begleiter des Tages, ohne den ich, glaube ich, nicht existiere, also wirklich, also meine Existenz stünde in Gefahr, wenn es Kaffee nicht geben würde. Das muss man klar sagen. Ja, also ohne Kaffee, glaube ich, wäre meine Existenz hart in Gefahr. Und deswegen dachte ich mir, wegen dieser neuen Studie und weil Kaffee auch, glaube ich, unser beide Leben sehr beeinflusst und einen großen Teil unseres Lebens einnimmt, können wir doch einfach mal über Kaffee reden, dachte ich mir. Das erste Kaffeehaus, und damit sind wir nämlich wieder bei einem Bestandteil unseres Lebens, wurde nämlich wo gegründet? Entstand Brim. Ja. Und zwar 1673.
Ui, ja. Das ist schon eine Weile her.
Das ist früher als in Wien. Das, weil in Wien war das erst 1685. Also über 10 Jahre später. Naja. Also in Bremen gab es das erste Kaffeehaus. Und anfangs war das natürlich so wie immer, wenn es was Neues ist, oh, das konnten sich erst natürlich nur so die Leute leisten, die das sich im wahrsten Sinne natürlich auch leisten konnten. Also so Intellektuelle vielleicht oder Kaufleute. Ärzte haben erstmal natürlich wieder gewarnt, oh nein, Blutverhärtung, oh nein, so, das ist alles gefährlich. Das Getränk hat sich dennoch durchgesetzt und es wurde im Grunde genommen ein Symbol so einer neuen bürgerlichen Öffentlichkeit. Klar, Hansestadt, ne, ist ja logisch. Mhm. Denn nach Bremen kam natürlich sehr schnell Hamburg, klar. Und dann kam irgendwann Regensburg und Berlin erst 1721. Das ist fast 100 Jahre später als Bremen. Krass, wa?
Genau.
Ja, kommt auf jeden Fall eigentlich aus Äthiopien, die Pflanze, aus der Region Kaffa. Daher kommt auch nämlich der Name Kaffee. Und wurde dann wohl erst über Venedig, dann irgendwie Wien, London, Paris, irgendwie so. Keine Ahnung, wie das dann alles so in Europa dann. Aber das erste Kaffeehaus ist trotzdem in Bremen. Bremen ist eben Kaffeestadt.
Sehr schön, ja, da gibt es auch hervorragenden Kaffee.
Ja, gibt es. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und gilt so oder galt früher als intellektuelles Getränk. So, weil man da diskutiert hat. Mhm. Da waren die Aufklärer und die Literaten und die Revolutionäre oder was weiß ich was nicht alles so. Und da hat man sich halt getroffen und hat diskutiert. Deswegen hat Kaffee damals so einen Ruf gehabt. Ja. Interessant ist auch, dass es einen sogenannten Kaffeegürtel gibt.
Kaffeegürtel?
Ja, das ist 23 Grad nördlich und südlich des Äquators. Da kommt er nämlich her, so hauptsächlich. Da ist die Produktion, genau. Ja.
Und wo das angebaut werden kann? Oder?
Ja, wo das angebaut wird, ganz genau. Ja. 60% der Weltproduktion ungefähr ist Arabica, das ist sehr aromatisch mild. Und dann gibt es noch den Robusta, das sind die anderen 40%. Da ist mehr Koffein drin und der ist auch kräftiger. Diese beiden sind wohl die Hauptbohnenarten, die es so gibt in der Richtung.
Ja, ja, die werden am häufigsten ja auch verkauft. Das ist fast das Einzige, was man bekommt, wenn man jetzt so einfach mal in irgendeinen Laden geht, um Kaffee zu kaufen. Stimmt.
Genau. Und wenn man das in Maßen macht, dann ist das sogar gesund, weiß man mittlerweile. Weil nämlich das Koffein, das ist natürlich Stimulation, das soll angeblich, jetzt kommt wieder so ein komisches Wort, die Adenosinrezeptoren blockieren und Müdigkeit verringern. Es fördert die Konzentration, es kann die Stimmung aufhellen. Und wie gesagt, in Maßen, antioxidativ, Kreislauf anregend. Und wenn man das dann nicht übermäßig konsumiert, dann macht das weder nervös und ist auch nicht schlafstörend oder sonst irgendetwas, sondern einfach voll in Ordnung. Und übrigens, Kaffee entzieht dem Körper auch keine Flüssigkeit, wie man immer dachte früher mal.
Das stimmt. Es wirkt durchaus entwässernd, das schon. Aber das heißt ja nicht, dass es dem Körper Flüssigkeit entzieht, sondern einfach nur, man muss dann halt Flüssigkeit loswerden. Die kann man aber genauso gut auch wieder zu sich nehmen oder in sich behalten. Aber ja, das machen ja viele Lebensmittel oder je nachdem, wie man sie zusammensetzt. Das ist wahr.
Und es gibt unfassbar viele Zubereitungsmöglichkeiten, ja, wie man das alles machen kann. Gerade heute, ne? Also wenn du jetzt mal so durch den Prenzlauer Berg geht, oje, oje.
Ja, und da hört bei mir auch irgendwann der Wirklich? Spaß auf. Also ich meine, ich finde es ja schön, wenn sich Sachen professionalisieren oder so. Aber der Mensch hört ja dann auch nicht auf, ne? Mhm. Wir machen ja immer weiter, wir müssen ja immer höher, weiter, schneller. Mhm. Und wo ich noch total dabei bin, keine Ahnung, den Espresso vom Ristretto zu unterscheiden oder wie auch immer sie heißen. Wunderbar, irgendwelche also die Brühtemperaturen, die Kaffeebohne, wie lange was irgendwie irgendwo durchzieht, meinetwegen. Aber meine Herren, das hat ein bisschen, also für meinen Geschmack doch ein bisschen Überhand genommen. Zumal das ja auch ganz schnell wieder zum Statusobjekt verkommt. Ich habe überhaupt nichts gegen Liebhaber, die einfach da Bock drauf haben, auch aus dem kleinsten Unterschied noch irgendwie unterschiedliche Geschmäcker rauszuholen. Ne? Also das haben wir ja hier nicht anders mit unseren Whiskys oder Weinen auch. Das ist super spannend, wenn man wirklich die Nuancen irgendwie ändern und auch erschmecken kann. Schwierig wird es dann halt, wenn mein Kaffee ist besser als deiner und deswegen du, keine Ahnung, Unterschicht-Kaffeetrinker, trinkst deinen Filterkaffee, das geht ja wohl gar nicht. Da hört dann bei mir der Spaß auf. Und das ist, fürchte ich, heute in manchen Bereichen Deutschlands dazu ein wenig zu verkommen.
Ja, das ist ja auch totaler Quatsch.
Ja.
Weil besser ist ja schon wieder qualitativ und nicht quantitativ.
Ja, und es ist auch einfach so subjektiv. Also es gibt ganz hervorragenden Filterkaffee. Ich weiß nicht, was ihr habt, fahrt mal nach Italien.
Ja, ja. ist ja auch in Ordnung. Also das ist, genau. Ist so, ja. Aber du kannst, es gibt ja keine allgemeingültigen besten Kaffee, kann es gar nicht geben.
Richtig.
Das geht so nicht. Ist das.
Genauso das ist wie es nicht den besten Wein oder das genau. beste Bier geben kann. Ja, dafür ist das viel zu subjektiv. Aber das cool. heißt ja nicht, dass man es nicht, genießen kann. Mhm. Also es gibt eine Menge Kaffeearten, die ich wirklich sehr gerne mag. Mhm. Ich glaube, das Problem ist da, wo der Kaffee halt auch einfach wirklich seine Wirkung nicht mehr entfalten kann, weil man nur noch, also wirklich ein bisschen eine Art Sucht entwickelt insofern, als dass man Kaffee trinkt, um wieder quasi auf Null zu sein, um auf der Baseline zu sein und nicht sofort einzuschlafen oder umzufallen. Das ist immer der Moment, zumindest gewesen in der Vergangenheit für mich, wo ich meinen Kaffeekonsum habe wieder versucht runterzuschrauben oder sogar ganz ohne. Das kann ich mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Also der Kaffee und ich, wir führen so ein schwieriges Verhältnis miteinander.
Wir nicht. Kaffee ist gesund, rein damit.
Ja, wenn er halt keine, also bei mir hat er ganz oft einfach gar keine Wirkung mehr oder ich werde sogar müde. Und das ist einfach zu viel Koffein. Das ist schlicht zu viel Koffein über zu lange Zeit. Aber ja. Okay, auch das wird mich nicht umbringen. Von daher.
Nee, also wie gesagt, wenn man das in Maßen macht, ist das alles völlig in Ordnung. Wenn du deine 3-4 Tassen am Tag trinkst, dann pff.
Ja. Und ich meine, der Finne an sich, ne, trinkt mindestens seine 5 dicken Bottiche, wie heißt das hier, Pötte, Kaffee am Tag und die leben auch alle nicht.
Ja, also der Däne an sich.
Aus anderen Gründen.
Trinkt auch noch abends um 9 Kaffee, da kennt er nichts. Also,
ja.
Das, da kennen die nichts. Also, das ist alles völlig in Ordnung.
Aber die Dänen und die Finnen, das haben die ja gemeinsam, haben auch eine echt gute, um nicht zu sagen, völlig übertriebene Kuchen- und Teilchenkultur. Yep. Ich glaube, das rettet sie. Ich glaube, einfach Kaffee und Kuchen gehört einfach zusammen. Und so. Wenn man das nicht zusammen macht, dann geht das schief mit dem Kaffee. Das ist meine These.
Weiß ich nicht. Kann sein. Also für mich ist Kaffee halt allgegenwärtig. Ne? Ich trinke ja auch nicht nur koffeinhaltigen Kaffee, sondern auch entkoffeinierten Kaffee auch noch. Mhm.
Ist auch nicht die schlechteste Idee. Jetzt mal auch für die Leute, die sich sehr Sorgen um ihre Gesundheit machen. Kaffee hat interessanterweise anscheinend eine überraschende Menge an Ballaststoffen. Erwartet man nicht, wenn man an Ballaststoffe denkt, denkt man eher irgendwie an Gemüse oder ich weiß es nicht, irgendwelche Flohsamenschalen. Vollkornbrot. Aber ist tatsächlich eine etwas neuere Erkenntnis. Und wenn man das gerne optimieren möchte, kann man das auch. Also je bitterer der Kaffee, mehr oder weniger, umso besser die Ballaststoffversorgung. Instant-Kaffee hat ein bisschen weniger, so haben wir, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber kann man durchaus für die Gesundheit auch aus dem Grund trinken.
Absolut. Und er soll wohl die freien Radikalen im Körper auch abfangen, ist gut, verringert das Risiko für Typ-2-Diabetes, Parkinson, Alzheimer wohl, also Leberprobleme, ne? Gibt es auch weniger, Erkrankungen sogar, gibt ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein geringeres Risiko für Leberprobleme, die für die Leute, die Kaffee trinken.
Interessant. Auch interessant ist, dass wir in Deutschland ungefähr 170 Liter Kaffee pro Kopf trinken, jedes Jahr. Mhm. Also sogar mehr Kaffee als Bier.
Ja, und, klar.
Jetzt pass auf, sogar mehr Kaffee als Wasser. Also kann ich für mich sagen, stimmt leider, ich bin da voll im Durchschnitt.
Oder 170 Liter im Jahr?
Ja. Mhm. Das ist schon auch nicht wenig. Also die Finnen machen da wesentlich mehr.
Aber das sind ungefähr 0,5 Liter am Tag.
Da bin ich sehr weit über dem Durchschnitt.
0,5. Ja, da bin ich auch drüber. Ja. Auf jeden Fall.
Aber gut, es schwankt. Ja, interessant. Und wir haben natürlich auch einige größere Firmen, die was mit Kaffee zu tun haben. Ja. Ne? Melitta ist hier bei mir um die Ecke.
Ja, nee.
Nein. Gegründet in Dresden, ja.
Nein. Hm? Nein. Der Melitta-Kaffee kommt immer noch aus Bremen.
Okay.
Mag sein, dass die Zentrale da bei euch in Minden ist, aber der Melitta-Kaffee kommt aus Bremen.
Das glaube ich. Chibo aus Hamburg.
Ja.
Edusho weiß ich nicht, aber gibt's hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ja, ich glaube, die Firma gibt es noch, aber die machen irgendwas anderes. Aber die haben auf jeden Fall den Kaffee absolut zum Standard-Alltagsgetränk gemacht.
Ja, Onko früher.
Oh ja,
genau. Jakobskaffee, Bremen.
Das ist ja erstmal verfügbar. Und wo wir vorhin beim Kaffee, Bier und Wasser waren, es gab ja mal eine richtige, wie war das noch gleich, irgendeine Aufregung darüber, dass das gute deutsche Bier verdrängt werden würde vom Kaffee. Das ist aber auch schon, war das 18. Jahrhundert oder so? Also war eine ganze Weile nach dieser Anfangszeit, die du beschrieben hast mit den Intellektuellen und so weiter. Ich will sagen, Friedrich der Große, ich bin nicht mehr sicher.
Kann sein.
Das ist eine entfernte Erinnerung, dass da mal irgendwelche Gesetze eingeführt wurden, um das Bier zu retten.
Ach.
Das lohnt sich vielleicht mal zu googeln. Also, ja.
Interessant.
Spannend. Hat nicht geklappt. Also heute trinken wir mehr Kaffee als Bier offenbar.
Ja, ja, gut, ist ja auch viel gesünder, ne? Also, wenn Bier keinen Alkohol hat, dann ist es egal, dann ist auch das gesund. Dann ist ja wieder isotonisch. Aber nee, also mit Alkohol ist auf jeden Fall der Kaffee gesünder, weil es eben da kein Alkohol drin ist. Angeblich, habe ich gelesen, soll Voltaire 50 Tassen am Tag getrunken haben.
Das erklärt vieles.
Allerdings, ja, das erklärt wirklich vieles. Deswegen war er wahrscheinlich auch teilweise sehr verwehrt, was so Sachen, bestimmte Sachen angeht. Egal. Nee, aber das war tatsächlich, diese Kaffeehäuser, die waren wichtig für diese ganzen Ideen und Gedanken damals so im 18. Jahrhundert, weil man sich da so mit zusammengesetzt hat und zusammen Kaffee getrunken hat und sozusagen. Außerdem hat Montesquieu mal die Idee gehabt, dass Kaffee ja im Grunde genommen, wenn man so will, auf heutige Zeit übersetzt, so eine Art Globalisierung im Kleinen ist, also vom äthiopischen Anbau bis zur Berliner Kaffeebar. Und zwar nicht nur, was so das Ökonomische angeht, sondern auch, was so Kultur und was alles Mögliche auch angeht. Also sozusagen hat der Kaffee auch die Ideen und die Kulturen globalisiert, also beziehungsweise die mithilfe des Kaffees wurden die soweit über Länder hinausgetragen. Das finde ich auch ganz spannend.
Das ist natürlich spannend. Umso trauriger, dass das Kaffee immer teurer wird und zumindest auch prognostiziert wird, dass es sehr viel teurer wird durch den Klimawandel. Was allerdings in der Folge auch passiert ist, dass Menschen versuchen, Kaffee auch anderswo anbaubar zu machen.
Natürlich.
Es gibt mittlerweile Kaffeesorten, die auch in Deutschland
anbauen
kann. Keine Ahnung, wie die schmecken, aber...
Klar. Dadurch, dass es hier immer wärmer wird, immer weiter oben angebaut, klar.
Ja, aber es ist nicht nur so, dass sich das verschiebt, weil die Bedingungen jetzt auch hier herrschen, das tun sie noch nicht, sondern das sind einfach Sorten, die extra dafür gezüchtet wurden, in unserem Klima auch schon zu funktionieren jetzt. Also
ja.
Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt.
Ist auf jeden Fall spannend, wie sich das so verschiebt. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall hätte es ohne die Kaffeehäuser, sagen Historiker, diese salonartige Aufklärungskultur vielleicht in dieser Intensität oder wenn überhaupt gar nicht gegeben. Weil Kaffee sozusagen da ein ganz wichtiger Faktor war. Und eben auch, wie gesagt, die Ideen und Kulturen in Bewegung gesetzt haben. Also weit über die Ökonomie hinaus. So. Mhm. Und die auch globalisiert hat. Globalisierung der Tasse, könnte man sagen. Ja. Camus war übrigens, um mal wieder den Bogen zu unseren lieben Menschen zu schlagen, die wir hier ja immer gerne so nach vorne tragen, war ein begeisterter Kaffeetrinker. Er hat nämlich eine weitere Gemeinsamkeit mit Kant. Er liebte Rituale, klare Rituale. Und der morgendliche Kaffee war für ihn nicht nur einfach so ein Genuss, sondern natürlich ganz klar wieder, ne, Camus hat sich gedacht, das ist doch die kleine Revolte gegen die Sinnlosigkeit des Alltags. In seinen Tagebüchern findet man tatsächlich Bemerkungen wie morgens Kaffee, abends Wein, dazwischen das Absurde. Für Camus war Kaffee sowas wie Moment der Präsenz, ein stilles Ja zum Leben. Also ist der Kaffee quasi ein Aufstand am Morgen gegen die Absurdität des Aufstehens. Sozusagen. Also für ihn war Kaffee wirklich mehr als Genuss. Es war wirklich so der erste Schluck, so eine Art Mini-Sisyphos-Moment. So, ne? Man weiß, der Tag bringt Mühen, aber man nimmt ihn an, so wach und klar. So ungefähr hat sich Camus das vorgestellt. Außerdem, natürlich wieder typisch Camus, Kaffee ist natürlich nur dann gut, wenn er maßvoll genossen wird. Übermaß verstößt gegen die Pflicht der Selbstfürsorge, gegen die Verantwortung gegenüber sich selbst. So, das ist wieder typisch. Er hat sehr viel Kantianisches an sich. Da ist sehr viel Kant drin. Auch diese Rituale und all diese ganzen Sachen. Ja. Wir werden ja noch in diesem Jahr Der Mensch in der Revolte besprechen. Da freue ich mich drauf. Also da werden wir auch wieder zu der Erkenntnis kommen. Im Grunde genommen ist dieses Der Mensch in der Revolte nichts anderes als der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Zweck an sich. Das ist eigentlich der Tenor. Das werden wir mal schön rausarbeiten. Ja, ich habe mir noch ein bisschen weiter eingelesen, was der Rest so zu sagen hat. Bergson sah ja das Leben als Elan Vital, also als ständigen Fluss und Bewegung. Und Kaffee im Bergsonschen Sinne, könnte man als Verstärker dieses Elan Vital sehen. Also so ein bisschen, der den Lebensfluss intensiviert. Ne? Also Kaffee steht für das Unfertige, Dynamische. Wir trinken ihn, um weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben. So, das war ja immer so sein Ding, dass alles immer so offen ist und dynamisch ist und so weiter und so nichts abgeschlossen ist und so weiter und so fort. Das ist eine der Sachen, die ich sehr schätze an ihm. Hätte das Ganze vielleicht als Erlebnis der Zeit, so hätte er Kaffee vielleicht gesehen, so. Das wäre für ihn so, oder vielleicht auch als eine Dichte der Dauer, die uns in die Gegenwart holt, so, dass die Dauer dichter wird, ne? Dass die Zeit intensiver fließen lässt. Für Bergson wäre Kaffee so eine Art, ja, fast so eine kleine direkte Erfahrung von dieser Durée, die er immer so betont hat. Also die Zeit und Dauer und so, wo man den Unterschied merkt. Ja, und für Arendt, klar, Kaffeehaus, politisch. Man kommt zusammen, man handelt, man spricht, nicht? So. Also, besser kann es nicht laufen. Kaffee als Treibstoff für das Politische, was willst du mehr?
Sehr gut.
Das Oder? Mehr. Das ist doch toll. Sie hätte ja eigentlich Kaffee als Arbeit bezeichnet, ne? Also weil wir das ja verbrauchen und wir wissen ja, haben ja gelernt, bei Hannah Arendt ist Arbeit alles, was wir verbrauchen. Aber dadurch, dass wir den Kaffee verbrauchen, kommen wir vielleicht ins Handeln im öffentlichen Raum und dadurch ins Gespräch und dadurch ins Politische, in die Welt. Und dann gehört Kaffee zwar immer noch zu den Verbrauchsdingen, aber geht dann ganz über in diesen öffentlichen Raum, also über den Gebrauch hinaus ins Handeln, also ins Politische. Und damit ist Kaffee eigentlich vielleicht doch wieder einfach mehr als nur einfach Arbeit. Und Kaffee ist vielleicht auch die einzige Droge, die uns nicht von der Realität wegführt.
Stimmt. Ja, außer wenn wir uns einreden, dass wir deswegen weniger schlafen müssen. Dann sind wir
ja, in der Realität. Ja, da kann der Kaffee ja nichts für.
Nee, das ist eher so ein Leistungsgesellschaftsproblem. Ja.
Genau. Also finde ich ganz spannend. Ohne Kaffee wäre die Philosophie vielleicht nie das geworden, was sie jetzt ist, ohne diese Kaffeehäuser und all dieses. Wer weiß. Vielleicht hätte man sonst einfach weitergeschlafen.
Wer weiß.
Ja. Ja, ich persönlich bin ja, ich liebe Kaffee. Also wirklich, ich wüsste gar nicht ohne Kaffee, also nee. Ich habe auch 93 verschiedene Kaffeesorten hier zu Hause.
Ich habe ganz viele verschiedene Kaffeemethoden zu Hause, also von dem Keramikfilter über die Cold Brew Kanne.
Aha.
Die schon bei den Hipster Methoden. Da habe ich so eine, wie heißt die, wo das mit Druck von unten so hoch bubbelt.
Was? Oh Gott.
Keine Ahnung, das ist so eine, ist aber mehr so für das Lagerfeuer draußen.
Bialetti.
So eine Metallkanne. Im Grunde ja, das Prinzip ist genau das gleiche. Das schwimmt sozusagen so ein Ding mit einem Röhrchen in der mit Wasser gefüllten Kanne. Da ist der Kaffee oben drin und das Wasser wird dann, das heiße Wasser wird dann mit Druck da durchgejagt und dann kommt der Kaffee oben raus. Also das ist auch sehr lecker. Ist eher ein bisschen rustikal vom Geschmack her, so wie auch die Zubereitungsmethode. Und natürlich die klassische Mokka, die man auf den Herd stellt, oder Bialetti, genau.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob sich das unterscheiden, Mokka und Bialetti, oder ob die es nur unter unterschiedlichem Namen verkaufen. Naja, aber da ist da halt auch Druck, ne? Wie beim, bei der, wie heißt denn, der klassische Espresso aus der Stempelmaschine, wie, oh Gott. Ja, ne? Wörter und so. Ähnliches Prinzip. Das ist natürlich auch ein toller Kaffee. Also so ein richtig guter Espresso von jemandem, der weiß, was er tut, aus so einer großen italienischen Maschine mit dem passenden Druck und der passenden Temperatur ist schon herrlich, kann man nicht anders sagen.
Ja, das stimmt. Ich habe die auch, ich habe eine Bialetti auch.
Mhm.
Die kommt bei mir immer am Sonntag zum Einsatz.
Mhm.
Weil da hat man einfach die Zeit.
Mhm.
Und das ist eigentlich cool, weil der Kaffee schmeckt echt geil, finde ich, aus der Bialetti. Also dieses Ding, was man auf die Herdplatte stellt halt, ne? Wo das dann oben so rausblubbert. Aus dieser, ja, genau. Und ansonsten habe ich eine Kaffeemaschine, so eine Single-Kaffeemaschine, weil ich bin ja nur einer hier zu Hause. Und da reicht das dann auch. Die nutze ich dann so an normalen Tagen. Ja, und dann hat man noch so ein Porzellan-Dingsi, wo man einen Filter reinklöppeln kann. Oder Kaffee ganz klassisch aufgegossen wird. Mhm. Jo. Und für Notfälle habe ich immer Instant-Kaffee.
Den habe ich ja tatsächlich auch mögen gelernt. Es gibt auch fürchterlichen Instant-Kaffee zugegeben. Es gibt einen, der wirklich muffig und schmeckt. Es gibt auch guten oder jo. Besseren. Den besten, den ich bisher getrunken habe, ist tatsächlich Black. B-L-A-E-K. Ist auch so ein bisschen hipsterig. Mhm. Ist auch eher pulverig. Nicht so diese großen Teilchen, die sich dann auflösen. Ja, wie jetzt irgendwie bei... nicht so wie bei diese Krümel quasi, ja, die genau. Irgendwie Nescafé oder so als Instant-Café verkauft, sondern eher pulverig. Aber der schmeckt wirklich, also ich glaube, wenn man es nicht weiß, merkt man den Unterschied zu so einem normal guten Mittelfilterkaffee auch nicht.
Okay.
Das ist schon gut. Kostet natürlich auch seinen Spaß, weil es ist ein bisschen hipsterig unterwegs. Okay. Ein bisschen manufakturig, wie man das heutzutage so macht, ne? Der Indie-Kaffee unter den. Aber ich bin nicht sicher, ob das, war das Hamburg oder Bremen? Wo kommen die denn her? Na, kurz unbezahlte Werbung hier.
War es nicht Hamburg?
Aus Hamburg, ja. Tatsächlich ein Startup aus Hamburg.
Sowas habe ich immer für Notfälle, wenn ich irgendwie gar nicht zu Hause, wenn ich weiß, okay, ich muss heute mit dem Zug los oder keine Ahnung.
Ja, ich finde es schön, wenn man einfach so eine einzelne Tasse macht. Also wenn ich irgendwie nachmittags nochmal einen Kaffee haben möchte, mache ich dann meist den. Weil
das mache ich tatsächlich nicht. Und ist
schnell gemacht.
Nachmittags habe ich ja wieder Zeit. Da habe ich dann meinen koffeinfreien. Jo, da so. Koffein, für normale.
Der Kaffee sollte auch sich viel mehr durchsetzen. Für gerade, weil es auch eine Menge Leute gibt, die da nicht so gut mit klarkommen nachmittags mit Koffein. Ich gehöre da zwar nicht dazu, aber in den typischen Kaffeemaschinen im Krankenhaus oder so, sieht man selten einen koffeinierten Kaffee. Also wenn, dann kriegst du noch Karo-Kaffee oder so, wenn man Glück hat. Aber warum eigentlich nicht? Wäre doch eigentlich eine logische Sache, auch die zur Auswahl zu stellen.
Ja, ist gut. Ist fantastisch.
Oder für Kinder. Oh Gott, schon mal früh indoktrinieren zu dem Gericht.
Ich habe als Kind tatsächlich, wie heißt denn dieser, nicht Karo-Kaffee oder was, doch Karo-Kaffee? Ist das dieser Malz-Dings?
Nee, meinst du Ovo Maltine, das ist ja eher so
Kakao. Nee, nicht Ovo Maltine.
Also Malz-Kaffee, sieh mal diesen Muckofuck. Ich weiß nicht, ob der noch einen anderen Namen hat.
Karo Kaffee. Seien Sie live dabei, wie wir live googeln, was ist eigentlich Karo Kaffee? Aus Getreide ist das. Ah. Kaffeesurrogat, Landkaffee. Gerstenmalz, siehst du.
Aha.
Ja, unter anderem. Ja, ist das nicht. Das ist doch diese Do, so eine. Ja. Ist das nicht so ein ovales Ding?
Oval?
Ja, ich weiß nicht.
Ich kenne nur diese, also Dosen kenne ich wohl. Das ist der Karo-Kaffee ja auch immer gewesen.
Oder also, ist
Metalldosen.
Ja, das sind so ovale, mit so einem roten Deckel oben drauf.
Ja, genau. Okay, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von dem Wort oval, aber ja, das sind so runde Grundfläche und dann so, wie heißt das denn?
Sind die rund? Sind die nicht oval?
Wäre das nicht voll schwer zu produzieren?
Ja, naja,
vielleicht sind sie aber.
Keine Ahnung. Egal. Wir wissen auf jeden Fall, was wir meinen. Ja, den kenne ich auch, aber dann, ja, weiß ich nicht. Der ist ganz okay, aber ich trinke dann doch lieber entkoffinierten Kaffee. Ja, der wird dann nachmittags getrunken, genau. Das habe ich mir so angewöhnt. Und so komme ich dann insgesamt, glaube ich, weil ich den abends ja auch nochmal trinke, weil, also abends ohne Kaffee finde ich völligen Blödsinn. So komme ich insgesamt auf 2 Tassen morgens und nochmal 2 Tassen nachmittags und 2 Tassen abends. Also davon 2 mit und 4 ohne Koffein.
Da bist du ja schon fast bei finnischen Verhältnissen. Da komme ich durchaus auch ran. Also wenn ich mich überhaupt nicht zurückhalte, dann bin ich meist auch so bei 5-6 Tassen Kaffee, aber tatsächlich meist auch kein Unkoffeinierter dabei. Manchmal versuche ich dran zu denken, aber macht kaum einen Unterschied. Also ich kann auch nachts um 11 noch
kann ich auch.
Kaffee trinken, ist egal.
Geht auch.
Aber ja doch, ja, kommt hin.
Aber ich dachte, ich
tue mir mal Corona auch ganz schlimm. Boah, da habe ich echt richtig, richtig viel Kaffee getrunken.
Ah.
Der hat aber auch einfach gar keine Wirkung mehr gehabt, weil das viel zu viel war. Aber mischen kann ich empfehlen. Ich trinke super gerne, habe ich zuletzt gerne gemacht, morgens eine Tasse Kaffee. Den Rest des Tages Tee, die nächste Tasse Kaffee, die schmeckt so viel besser. Einfach durch das nicht so häufige.
Ja. Also ich mache ja, wie gesagt, eine ganz lange Pause bis nachmittags dann. Hm. Ja, ja. Und mit Tee, ja. Tee ist immer ganz nett, aber Tee, das heißt, Tee ist für mich immer irgendwas mit Früchte oder ich weiß nicht.
Ja, ja. Nee, mit Früchtetee kannst du mich auch jagen. Gibt wenig, was ich, also nur wenn es unbedingt sein muss, wenig, was ich lecker finde. Aber Kräutertee sind toll. Grünen Tee, wenn er richtig gemacht wird.
Grünen Tee vertrage ich nicht.
Ah, okay. Ja, das ist immer schwierig, weil die meisten Leute den einfach falsch zubereiten. Und da ist auch nicht jeder Grüntee wie ein anderer. Weißer Tee, total lecker. Da kann ich immer nur empfehlen, also mein absolut bestes Teeerlebnis war mal in einem vietnamesischen Restaurant,
ja,
so eine richtig kleine, also fast, es war nicht wirklich eine Teezeremonie, aber halt so wirklich so ein handgemachter, mit so riesigen Blättern und richtig schön, ganz toller importierter Tee, keine Ahnung, was es war, auch irgendeine Art von Grüntee, also das ist ein komplett anderes Getränk als irgend so ein Teekannebeutel.
Ja, klar.
In der Büroküche reinzuwerfen. Ja. Da, aber das spielt wie beim Kaffee, ne? Da spielt die Wassertemperatur eine große Rolle. Da spielt eine Rolle, wie lange es wo durchläuft, in welchem Medium und in welcher Art von Tasse auch, wie schnell das wieder abkühlt und so. Da kann man auch eine Wissenschaft draus machen. Lohnt sich dann auch, wenn man wirklich hinter dem Geschmack her ist.
Also was ich ganz gerne mag, ist so diesen Friesentee. Das ist ganz okay.
Oh ja, genau. Den Friesen, den einfach so schwarzen Tee mit Milch. Super lecker.
Ja. Mit den Wolken drin.
Stimmt, aber die kriegt irgendwie nur ihr da oben hin.
Ja, nun.
Ich bin da nicht gut mit. Aber es ist eine tolle Sache. Und Klümpchen.
Ja.
Ja.
Das ist toll.
Das ist, weil dann macht das auch einfach Spaß, so ein Getränk, muss man
ja, ja auch sagen. Dann macht das, dann ist das schön. Im Winter ist das toll. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Da bin ich dann ja auch, Stichwort Spaß, bei Kaffee sofort dabei mit den ganzen lustigen Gemischarten, also gerne mit viel Sahne und Schaum und alles.
Oh ja, ja.
Gedöns. Also für Spaß am Getränk kann ich auch mal irgendeine komische, wilde Sirupmischung von Starbucks mir gönnen, weil das einfach manchmal, also keine Ahnung, ist dann halt ein Dessert und kein Kaffee. Aber kann man ja viel mitmachen mit dem Geschmack.
Absolut. Ich liebe Eiskaffee.
Oh ja. Oh ja.
Herrlich. Das ist richtig geil. Mit so einem Vanilleeisklumpen drin, also mit so einer Kugel da oder was weiß ich. Herrlich.
Oh ja, ja. Richtig gut.
Toll. Da stehe ich richtig drauf. Ja, also ihr hört, wir sind begeisterte Kaffeetrinker. Wir sind aber auch begeisterte alkoholfreie Biertrinker. Mhm. Innen, muss man ja sagen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, Bier.
Bier.
So.
Bier.
So.
Das ist so schön. Du musst einfach immer an Muppets denken. Also erstmal ganz am Anfang der Sendung machst du immer so ein für mich ist das ein Muppet-Geräusch. Und dann rennst du immer durch die Wohnung und man hört so in der Ferne ein Bier.
Ja, eigentlich hole ich es nur von unten vom Boden hier.
Es ist herrlich. Also eigentlich bist du mit Kermit verwandt, gibst du.
Im Prinzip ja. Der ist ja auch immer genauso genervt von allem.
Genau.
Zu Recht. Nicht wahr? Völlig zu Recht. Ja, also wir haben es zu tun mit dem Dolden Null, so heißt dieses Bier. Riedenburger Brauhaus ist die Brauerei. Das Ganze ist im Besitz der Familie Krieger. Das wird in der 8. Generation jetzt gemanagt von Maximilian Krieger. Die Brauerei braut seit 1994 vollständig nach ökologischen Biolandrichtlinien. Und ist die erste Brauerei Bayerns, die das auch macht. Natürlich ist wieder klar, ne? Das ist wieder irgendwas, muss ja das erste sein. Es wird auch auf Filtration verzichtet und zwar seit 1997. Es gibt in Zusammenarbeit mit dem Kloster Plankstetten gibt es Urgetreide wie Emmer, Einkorn oder Dinkel, was im Bier wiedergefunden wird bei denen. Die ganzen Rohstoffe, die in unserem Bier hier verwandt wird von regionalen Bioland-Landwirten geklöppelt. Die Brauerei gilt als klimaneutraler Betrieb, setzt auf Photovoltaik, nachhaltige Braukonzepte und Baukonzepte und ressourcenschonende Technologie. So, sie haben ca. 30 MitarbeiterInnen und erreichen ca. 30.000 Hektoliter Jahresausstoß. Wir haben es zu tun mit einem IPA, oder IPA, wie auch immer, Craft Beer, was durch den Gärstopp die weniger als 0,5 Alkoholvolumenprozente erreicht. Also wir haben ein India Pale Ale, ein helles, obergäriges, stark hopfenbetontes Pale Ale. Und ein Pale Ale wiederum gehört zur Familie der aus England stammenden Ales, also Biere, und unterscheidet sich vom klassischen Stil der Ales unter anderem durch die Verwendung hellerer Malzsorten. So. Ich konnte leider nicht rausfinden, wie viel Grad Plato, und ich konnte leider auch nicht rausfinden, wie viel Hopfenbittere. Angeblich zwischen 40 und 42. Sagt man. Keine Ahnung, ob das stimmt, weil auf der Homepage steht nichts. Craftbeer bauen, aber dann wieder keine Angaben machen, ne? Das ist ja wieder was für mich. Also wenn schon hipstern, dann muss man auch zu Ende hipstern, finde ich.
Ja, not too bad.
Ja, so nämlich. Also, naja. Auf jeden Fall schöne, schöne Krone, ganz witzig. Mit den, was sind das, drei Rosen oder was sind da drauf?
Ja, das sieht schon mal sehr gut aus.
So, ja, ja, erzähl doch mal.
Ja, ich überlege, ich glaube, ich habe eventuell noch nie ein alkoholfreies IPA getrunken. Es könnte ein Debüt sein. Ja, es ist so richtig dunkelorange
hier. Da kommt ja richtig Hefe raus jetzt. Ja, das ist es, das stimmt. Das ist recht trüb, ne?
Schöner Schaum.
Ja.
Das sieht sehr fotografierbar aus, muss ich mal sagen.
Stimmt. In der Tat. Da ist ein Elefant vorne drauf, ich weiß aber nicht warum.
Das ist, habe ich schon bei so vielen IPAs gesehen. Vielleicht ist das wegen India und so.
Ach, das ist ein indisches Illidil. Ja, na klar. Ein indischer Illidil. Na gut. Verstehe, verstehe. Ja, dann macht das alles wieder Sinn. Ja, wir haben es ja auch mit dem IPA zu tun. So, jetzt, das ist aber wirklich trüb. Das sieht ja aus wie Birnensaft. Wow. Ja, dann wollen wir mal verrichten, ne? Wie du schon sagtest, Schaum hast du ja schon alles zu gesagt. Ui. Huh. Das ist, würde ich sagen, beim Wein würde man sagen, ein Bouquet-Wein.
Ich finde den ganz schön kantig direkt. So ist auf den ersten Blick. Hemdsärmelig, wie wir früher mal gesagt haben.
Ja, ja, ja.
Malzig süß, ne?
Ja. Interessanter Hopfen, der da drin ist. Ich weiß nicht welcher.
Bisschen Banane. Bisschen
Honig. Bisschen Banane. Bisschen parfümig, ne?
Da ist noch irgendwie Frucht. So ein Aspekt, vielleicht habe ich jetzt bei Hemdsärmel nicht zu sehr an Holzfäller gedacht, aber ich habe irgendwie noch so was Waldiges in der Nase da.
Durchaus. Ja, ja, habe ich so Tannenzapfen.
Ja, Tannenzapfen, genau das meine ich, ja, ja, genau. Ja, interessant, das habe ich jetzt nicht erwartet bei einem IPA.
Bisschen Apfelsine. Ja, mehr als ein bisschen Apfelsine. Ich bin mir noch nicht sicher mit diesem 40 bis 42 Hopfenbittere, aber das war ja eh nur angeblich.
Es kündigt schon ein bisschen bitterer an, aber 40 finde ich jetzt auch.
Ja, da werden wir wohl mal probieren müssen, was?
Oh nein.
Oh doch. Wir werden nicht drum rumkommen, fürchte ich. Ja dann, Prost.
Prost. Ja, da ist wirklich auch Bittere drin, aber schön. Schön ausgewogen.
Ja, aber das ist ja, im Grunde genommen ist das ja Apfelsinensaft mit Bitter.
Aber die Erklärung klingt für mich jetzt noch nicht so lecker. Das ist aber, finde ich trotzdem erstaunlich lecker.
Da ist aber noch was mehr drin.
Vielleicht auch wegen dieser ganzen Süße und dieser Malzigkeit dabei.
Ja. Ach, jetzt überlege ich wieder, was da drin ist. Irgendwas ist da noch mehr drin. Also so im Nachhall meine ich jetzt, ne?
Während wir hier so schmecken.
Ja.
Noch ein interessanter Funfact, den ich gerade live ergoogelt habe. IPA startet anscheinend immer bei 40 Ibu. Bitterkeit. Ja,
ja. Bittereinheiten. Oder Bitterunits, wie auch immer man da veranlagt ist. Ja. Na, BE oder Ibu, nennt es wie ihr wollt. Da ist noch was mehr drin, wenn ich bloß wüsste, was das nun wieder ist. Im Nachhall so.
Also ich schmecke viel, aber nicht viel Neues. Was ich schon mal sagen kann, ist, es schmeckt auch alkoholfrei, ganz hervorragend.
Ja, stimmt.
Das ist wieder eines dieser vielen alkoholfreien Biere. Leider nicht alle, wo man den Alkohol auch wirklich nicht vermisst, weil es einfach ein richtiges Getränk ist.
Stimmt.
Ja, diese Mischung von irgendwie allem, ne? Man hat dieses Zitrussige, Mandarinige, man hat das Süße, so irgendwas zwischen Honig, Banane und Malz. Man hat dieses sehr charakterhaft kantige Mit der Bitterkeit eines IPA. Schön. Richtig, richtig schön. Alles irgendwie miteinander verwoben und ausgewogen. Einfach lecker irgendwie.
Witzig.
Das ist aber auch mehr so ein Protagonist auf dem Tisch. Also würde ich jetzt nicht machen, wenn zum Essen, wenn das Essen wichtiger sein muss als das Bier.
Nein, klar.
Aber ansonsten passt es, glaube ich, auch trotzdem zu so ziemlich allem.
Ja. Kräftiges Essen halt, ne? Muss.
Ja. Ja, das muss wirklich kräftig sein.
Muss schon gegen anstinken können.
Zum Beispiel, also ich verstehe, dass der, ich weiß nicht, wie die Verbindung zwischen IPA und Indien ist. Ob das nur eine Kolonialgeschichte ist oder das, ja, schade. Na gut, sonst hätte ich gerade gedacht, indisches Essen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen dazu. Das, also, aber kann man ja trotzdem dazu essen. Auch ohne, ja.
Ich kann mir da richtig gut demnächst, irgendwann im Winter, kommt doch die Grünkohlzeit wieder.
Oh ja, das passt gut.
Das würde zum Beispiel gehen. Und richtig schön, also Vegetarier jetzt mal weghören. Mit, na, wie heißt das hier, mit dieser Kochwurst da, mit diesem, was da so alles drin ist halt. Da sind doch so Fleischsachen drin.
Kochwurst mit Fleischsachen drin.
Nein, im Grünkohl an sich.
Ach, im Grünkohl, ach so, die Mettwurst. Die guten Mettenten sind da bei uns jedenfalls immer drin. Ob die gut sind, ist eine andere Frage. Aber Mettenten sind da in der Regel drin, zumindest in Westfalen.
Ach.
Also das ist schön klassisch, die runden, ne, die zusammengebundenen. Mit in.
So. Tja. Jetzt suche ich natürlich wieder, wie das heißt. Ah, mit Pinkel nämlich, genau.
Ah, ja,
genau. Kassler und Speck, genau.
Oh ja, Kassler darf auch nicht fehlen. Ach so, Grützwurst heißt vielleicht das Wort, was du gesucht hast.
Auch, ja. Genau. Genau.
Ist tatsächlich anders, wenn ich das jetzt sehe. Ja, genau. Aber Grünkohl mit Pinkel gibt es ja auch. Aber häufiger sind es die Mettenten. Wahrscheinlich, weil sie billiger sind. Keine Ahnung.
Ja.
Die Bregenwurst, genau, das ist es nämlich. Bregenwurst.
Bregenwurst, das hört sich nicht an, als wenn ich das essen möchte.
Bin mir noch nicht sicher. Das ist eine leicht geräucherte Mettwurst.
Ah, das geht. Das hört sich schon besser an, als das, was ich dachte, was es ist.
Ja, da ist auch, ich glaube, klassischerweise ist das Bregen, was das Magen.
Moment, ihr Name hat die Bregenwurst, das habe ich befürchtet, vom früher zugegebenen Schweinehirn.
Ah,
hier Bregen war, nämlich. Bregen heißt hier oben im Norden nämlich Hirn.
Ah, deswegen habe ich verwechselt. Genau, darf aber heute nicht mehr gemacht werden. Heute ist das eine Mettwurst, aber diese charakteristische Form halt, ne, mit diesem kleinen, mit diesem Faden, dieses zusammengebundene, die hier in Westfalen historischerweise halt auch immer geräuchert, einfach im Hauptraum oder in der Scheune oder so, also da, wo irgendwo das Feuer war, um das Haus zu heizen, da hing dann halt das Dach voller Würste, die mitgeräuchert wurden. Ja. Und das packt man dann in Grünkohl und dann schmeckt das schön geräuchert. Mhm. Das ist schon schön.
Absolut.
Aber gut, zurück zum Riedenburger Dolden Null.
Yes. Aber hey, wir können auch mal ein bisschen westfälische und norddeutsche Kultur hier reintüdeln, oder?
Ja. Es ist immer interessant, wie nah und wie fern dann doch sich das Ganze ist.
Mhm. Ja, wobei wir haben mehr miteinander gemeinsam als ihr mit dem Rheinland.
Ja, oder mit Bayern. Aber,
oh Gott, ja, nun.
Zumindest können sie Bier. Was machen wir jetzt mit jedem Bier hier, dem Riedenburger Dolden Null?
Was mache ich mir noch damit? Was machen wir nun damit? Tja.
Also ich finde es richtig, richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr beeindruckt davon, was das kann.
Ja. Mich stört eine Sache an diesem Bier. Und das ist dieses Parfümierte. Das habe ich nicht so gerne. Ich weiß nicht, ja, das hat Bier manchmal. IPAs haben das gerne.
Ich glaube, ich muss ihm trotzdem eine 5 geben. Also diese, einfach dieses Hemdsärmelige, das hat mich echt jetzt sehr positiv überrascht.
Ja. Das
ist sehr wiedererkennbar. Macht Spaß.
Ja, das verstehe ich. Und es ist auch lecker. Ich mag es auch gern. Aber dieses Parfümierte ist etwas, was ich nicht ganz so cool finde. Und deswegen bleibe ich mal bei 4 Punkten. Starke 4 Punkte.
Jo. Das passt.
Ne? Dann haben wir verkostet das Dolden Null von der Riedenberger oder Riedenburger, ich weiß gar nicht, Riedenburger, vom Riedenburger Brauhaus. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
So ist das. So, und von der einen Künstlerin habe ich nachgeschaut, wie man sie ausspricht, von den anderen nicht. Wir hören Sababa 5, Sababa Sank, Sababa 5.
Ja.
Eins von diesen mit
aus Israel. Aus Israel.
Ah, ja. Dann werde ich gar nicht erst raten, wie man die 5 ausspricht. Das Album heißt Nadir und wir hören Lauwe, so was glaube ich. Nee, Löwe, so, Löwe heißt sie. Löwe mit A Matter of Time, eine isländische Künstlerin. Ich kann leider kein Isländisch, aber Löwe, so heißt sie. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es nach unserer weiterhin unbenannten Rubrik ein alkoholfreies Barre Pilsener.
Ach, guck an. Mhm. Aus deiner Heimat.
Mehr oder weniger, ja.
Ja, in Wattenwo, mehr oder weniger.
Aus der Nähe meiner Wahlheimat, nennen wir es mal so.
Ach so, ja, stimmt, ja. Du hast recht.
Ja,
natürlich. Ja. Von da, wo du jetzt wegkommst, also.
Ja. So. Halbe Stunde von hier.
Siehst du? Das werden wir nächstes Mal verkosten. Dürft ihr euch darauf freuen. Wir werden die Woche nutzen, um uns auf die Sendung vorzubereiten, auf die nächste. Ihr werdet hoffentlich und lieb, wie ihr seid, die Zeit nutzen, um uns zu teilen, zu liken, zu kommentieren, so wie die liebe Caroline das gemacht hat. Seid eine Caroline. Kommentiert auch ihr, liked auch ihr, teilt auch ihr und so weiter und so fort. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.